herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen wunderbaren Gast da, aber auch ein wunderbares Thema auswählen dürfen. Und zwar möchten wir uns da unterhalten darüber, aus der Sicht der Metaphysik heraus die Seelenwanderungen zu betrachten. Also wir haben heute zwei wichtige Themen. Einerseits, was ist die Metaphysik und andererseits, was ist eine Seelenwanderung? Und das zu diskutieren mit dem Dr. André Peter ist mir eine große Ehre und ich bin auch sehr dankbar darüber. Schön, dass du wieder da bist.
Danke ebenfalls, dass ich hier sein darf.
Gehen wir mal zuerst in die zweite Wortklausel, nämlich in die Metaphysik. Ja. Das ist ein Wort, das gibt es schon ewig. Was kann man sich darunter vorstellen?
Das, was jenseits der Physik noch liegt, nicht? Die Physik beschäftigt sich hauptsächlich mit den materiellen Dingen, so wie wir sie materiell wahrnehmen. Die Metaphysik, die geht darüber hinaus, also mehr in den geistigen Bereich dann auch.
Was eigentlich das A und O wäre, wenn wir lernen würden, beide Sichtweisen als Ganzes zu betrachten.
Aus meiner Sicht sicher, ja. Aus meiner Sicht ist die Metaphysik die Grundlage, aus der heraus sich dann die Physik kristallisiert.
Ich zweifle da gar nicht, dass das kommen muss. Wenn man sieht, die Placebo-Nocebo-Forschung, die Quantenphysik, und da hatte ich kürzlich noch eine Dame da, aus Psycho-Neuro-irgendwelche Sichtweise, ja. Die hat mir das gezeigt, das ist heute unumstritten, dass geistige Probleme, geistige, sagen wir mal, irgendwelche Missbräuche, geistige Dinge, die einen belasten, zur Krankheit hinführen, aber auch sich gegenseitig wieder auflösen lassen. Und das finde ich ja unglaublich fantastisch.
Das bin ich völlig einverstanden, ja. Also es gibt den Hintergrund, aus dem wir alle kommen, die Schöpfungsebene, und aus der heraus kristallisiert sich dann das, was materiell als Körper da ist, ist Ausdruck dessen, was im Hintergrund abläuft.
Ja. Eigentlich völlig logisch. Aber wir haben es in der Schule nie so gelernt, oder?
Das ist richtig. Ja.
Dann gehen wir ins andere Wort rein, was eigentlich noch viel interessanter ist, nämlich Wort der Seelenwanderung.
Ja, das setzt voraus, erstens, dass man mal eine Seele akzeptiert, dass es das gibt, nicht?
Wie sieht das die Schulwissenschaft, wie interpretiert sie das eigene Bewusstsein eines Individuums?
Da gibt es verschiedene Ansätze dafür, wie man das sieht. Also allgemein anerkannt ist heute schon mehr aus philosophischer Richtung heraus eben die Unterscheidung von Körper, Geist und Seele, nicht? Also die drei Elemente, die uns ausmachen. Die Seele als Anteil eigentlich dessen, was mit unserer ganzen emotionalen Welt noch verbunden ist, und der Geist dann eigentlich als Ursprung, als Grund, als Basis, aus dem heraus alles kommt, und eben der Körper als letzte Materialisation, letzte Verdichtung dieses Hintergrundes, nicht? Jetzt, Seelenwanderung heißt es ja. Da kommt man schon ein bisschen in Schwierigkeiten aus Sicht der Wissenschaft.
Nicht? Heißt dieses Wort nichts anderes als Reinkarnation? Seelenwanderung?
Ja, Reinkarnation heißt Wiedergeburt. Das bedingt selbstverständlich auch also eine
Seelenwanderung.
Wanderung, ja. Gut, was soll man davon halten? Das bedeutet ja ein zeitliches Nacheinander, nicht wahr? Und da sind wir in unserer Zeitraumillusion, in der wir als normale Menschen hier leben. Aber das ist eine Illusion. Das ist nicht die Wirklichkeit an und für sich. Die Wirklichkeit ist der Hier- und Jetzt-Zustand. Die Ewigkeit eigentlich, nicht? Und wie passt da der Gedanke einer Wanderung hinein? Eben, ist nur zu verstehen aus unserer eigenen Erfahrung in dieser Raum-Zeit-Illusion. Für uns ist alles ein zeitliches Nacheinander, was von der Physik her betrachtet eben nicht so ist. Es gibt es hier und jetzt und sonst gar nichts. Nicht nur von der Physik her, sondern auch von der Philosophie her. Wie bringt man das in Einklang? Das beißt sich irgendwo, nicht? Die Indianer haben da eine andere Sichtweise gehabt. Sie sagten, es handelt sich um verschiedene Bewusstseinszustände, nicht? Wir sind also in einem riesigen Raum drin, und unser Bewusstsein nimmt verschiedene Formen an. die sehen das eher so. Die Indianer haben das so ausgedrückt. Wir sind wie in einem Ei drin. Das entspricht ja dem, was die Menschen, die sehend sind, auch sehen. Wir sind in einem Ei drin. Man spricht da von der Aura, obwohl das nicht ganz dasselbe ist. Aber das wird so wahrgenommen. Und die Indianer haben gesagt, dieses Ei, da sind Kraftlinien drauf auf diesem Ei. Das sind auch zwei Pole, Nord- und Südpol, nicht? Die Indianer nennen das den Montagepunkt, dieser Pol. Nun, der ist in einer ganz bestimmten Position und damit haben wir eine ganz bestimmte Wahrnehmung von dem, was uns umgibt. Wenn ich nun diesen Montagepunkt verändere, bin ich plötzlich in einer ganz anderen Welt. Oder, wenn du willst, in einem neuen Leben, nicht wahr? So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das wäre in Einklang mit dem, was eben auch moderne Physik auch zeigt, nicht? Verschiedene Bewusstseinsformen, in denen wir eben verschiedene Dinge wieder wahrnehmen. Es gibt da die Bücher von Carlos Castaneda. Ist dir das bekannt? Der hat sich ja da, also das war ein Anthropologe, der eine Arbeit schreiben wollte über psychotrope Pflanzen. Und da hat er gedacht, ja, da gehe ich am besten zu einem Medizinmann, der Indianer, die wissen das am besten, nicht? Und ist zu seinem Don Juan gekommen, zu seinem Meister, und hat dann nach einer gewissen Zeit bemerkt, erlebt, erfahren, dass dieser Meister ihn gnädig als Schüler angenommen hat. Und hat er mit ihm dann alle möglichen Entwicklungen durchgemacht. Und da kommt dann eben auch in diesem, es sind 9 Bände, die da bei der Fischerbücherei mal erschienen sind. Es kommt dann am Ende des 4. Bandes, glaube ich, dazu, dass der Castaneda selbst sich so weit entwickelt hat, in dieser spektakulären Art und Weise, dass man alle möglichen Versuche macht, die lebensgefährlich sind, wenn der Meister nicht dabei ist. Kommt also so weit, dass er das langsam zu beherrschen lernt, diese Zustände. Und dann sagt ihm der Don Juan, spring in den Abgrund. Und er springt und kommt nie unten an, weil er eben im Sprung seinen Montagepunkt verändert und dann in einer ganz anderen Welt ist wieder nicht. Wo er eben nicht gesprungen ist, da ist er heil, da passiert ihm gar nichts. Nicht? Das zeigt auch wieder, was wir in einem früheren Gespräch ja schon angezogen haben. Die Wirklichkeit als solche ist nicht existent, sind immer Projektionen, Vorstellungen von uns selbst, aber die Wirklichkeit als solches gibt es nicht. So kann man die Seelenwanderung also auffassen, dass wir einfach in verschiedenen Bewusstseinszuständen sind, die uns immer wieder andere Dinge erleben lassen, andere Facetten unseres großen Seins im Hintergrund erleben lassen, dieses große Sein, das dann kanalisiert, materialisiert wird in diese physische, momentane Existenz, die uns nur gewisse Dinge wieder erfahren lässt.
Kann noch lange zuhören, weil es einfach nur schön ist. Aber dieses Ei mit diesem Angelpunkt, so habe ich jetzt das noch nie gehört, aber eigentlich ein gutes Bild. Ja. Ich habe einfach mehr aus der Geschichte herausgelesen, dass es die Reinkarnationslehren eigentlich über alle Religionen immer gegeben hat, auch im Christentum.
Das ist richtig, ja.
Und das Christentum selber ist einfach irgendwo mal vor ein paar hundert Jahren abgeschafft hat, ja, indem also, sie gesagt hat, das darf nur noch dem Jesus vorbehalten sein, fertig, alle anderen dürfen das nicht mehr.
Ja. Also man unterscheidet einerseits Reinkarnation und Metempsychose. Metempsychose ist das, was eigentlich eben die Seelenwanderung ist. Reinkarnation ist einfach eine Wiedergeburt in einer neuen Existenz, was selbstverständlich den Hintergrund der Metempsychose hat.
Den Angelpunkt versetzt.
Der Wanderung. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was hast du noch gesagt? Was ist dir dabei aufgefallen?
Ja, dass eigentlich alle diese Reinkarnationslehre bringen, mit Ausnahme eben des Christentums also
richtig,
heutzutage.
Ja. Gut, man muss die geschichtliche Entwicklung einfach sehen. Die Christen haben ja ums Jahr Null herum gelebt im Römischen Reich, nicht? Und das Römische Reich hat ja das Christentum nicht unbedingt unterstützt. Und so gab es eben mal, ich glaube, es war das zweite Konzil von Konstanz, wo der Papst eben ex cathedra, also sozusagen total der Wahrheit verschrieben, nicht nicht möglich, dass er was Falsches sagt, ex cathedra verkündet hat, das gibt es nicht. Die Urchristen kannten das selbstverständlich, so wie alle großen Religionen eigentlich eben diese Seelenwanderung kennen. Aber da war er unter Zwang des Römischen Reiches, musste er dann ex cathedra verkünden, das gibt es nicht. Aber wenn man sich die Bibel anschaut, so und so viele Passagen lassen sich eigentlich nur erklären dadurch, dass es so etwas gibt wie eine Seelenwanderung. Oder auch aus der Psychologie, es gibt das Phänomen des Déjà-vu. Ich komme irgendwo hin, wo ich nie war in meinem Leben, weiß aber genau, wie es um die Ecke herum aussieht, nicht wahr? Wie kann man sich das erklären, wenn nicht eben aufgrund solcher Phänomene, dass man schon gewisse Existenzen hatte, gewisse Erfahrungen gemacht hat, die man eigentlich in einem Rucksack mit sich trägt. Mhm. Über diesen Rucksack ist man sich nicht bewusst. Man weiß nicht, was da drin ist. Aber es steht zur Verfügung, vor allem in Situationen der Not, kann ich eigentlich da zugreifen, ganz unbewusst, nicht von meinem Bewusstsein gesteuert. Das steht uns zur Verfügung, hilft uns wieder nicht.
Aber da gibt es ja auch zahlreiche Bücher in diesem Bereich drin, wo auch sehr wissenschaftliche Fälle abgearbeitet wurden von Kindern, die genau wussten, wo sie was in einem anderen Leben vergraben hatten. Und das war dann da, oder?
Oder wenn man schaut im Fernen Osten, beim Dalai Lama. Jeder Dalai Lama wird ja eigentlich wieder ausgesucht. Anhand von Gegenständen, die er im früheren Leben hatte, oder von Ereignissen, an die er sich dann eben als Kind bereits noch wieder erinnert. Es wurden ihm dem jetzigen Dalai Lama wurden zum Beispiel Gegenstände vorgelegt, die der frühere Dalai Lama hatte, von dem er ja eigentlich gar nichts wusste, und hat sehr, ohne zu zögern, die Dinge ausgewählt, die er eben früher schon gehabt hat. Eben solche Dinge weisen schon darauf hin, dass es offensichtlich so etwas gibt, wie eben, ich bin lieber bei diesem Bild der verschiedenen Bewusstheitszustände. Nicht? Er war da mal schon in anderen Zuständen und hat das wiedererkannt und kann das dann auswählen. Nicht?
Aber das ganze Leben macht sich ja auch irgendwie durch alles ein bisschen einfacher und man verliert vielleicht auch die Angst vor dem Tod, weil auch ja das letztendlich ja dann nur eine reine Illusion ist.
Richtig, also eben, das kann uns diese Gewissheit ein bisschen vermitteln, dass mit dem Ablegen des Körpers nicht einfach alles fertig ist. Es gibt andere Beispiele, die darauf hinweisen, dass es so etwas geben muss. Zum Beispiel ein Mozart, der mit 4 Jahren ein Klavierkonzert spielt. Wie ist das möglich? Nicht? Wenn nicht da ein Hintergrund ist, die alten Rishis der Veden sagen, man braucht etwa 10 Existenzen, um Meisterschaft zu erreichen in einem Gebiet, nicht wahr? Der Mozart war da ganz offensichtlich in seinem 10. Leben, nicht? Hat sich mit Musik eben vorher schon abgegeben. Eben, das sind Dinge, die, wir stellen das auch in unserem eigenen Alltag fest. Man spricht zum Beispiel über irgendetwas, mit dem ich mich noch nicht befasst habe. Und trotzdem weiß ich, wenn ich in die Runde schaue, in die Diskussionsrunde, was der da sagt, das passt. Was der andere sagt, passt eigentlich überhaupt nicht. Woher weiß ich das? Ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, nicht wahr? Und trotzdem in meinem Hintergrund ist das eben verankert. Ich kann auch mit Patienten kann ich nur über gewisse Dinge reden, die sie in irgendeiner anderen Art bereits mal erfahren haben, die eigentlich auch in ihrem Rucksack drin sind. Dann wird das aktiviert. Dann können sie verstehen, was ich sage. Bei anderen Menschen muss ich feststellen, ich kann mit ihnen über solche Dinge nicht reden, weil sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Spielt auch keine Rolle, ist gar nicht so wesentlich. Aber ich daran glaube oder nicht, ist ja eigentlich nicht unbedingt wesentlich. Wichtig ist ja, dass ich jeden Moment im Hier und Jetzt so positiv wie möglich lebe. Meine Zukunft setzt sich ja aus der Gegenwart zusammen. Die Vergangenheit kann ich sowieso nicht mehr verändern. Die Zukunft entsteht aus dem, was ich im Hier und Jetzt in der Gegenwart mache. Und das ist wesentlich, ob ich nun an diese Theorien oder Erlebnisse glaube oder nicht, ändert daran ja eigentlich nichts.
Diese krankhafte Denkstrukturen heutzutage der überwältigenden Mehrheit der Menschen, sage ich mal so, die sich dem reinen Materialismus auch zugewandt haben, wenn man jetzt wieder sieht, dass ja die Religionen mit Ausnahme des Christentums ja eigentlich auch lehren, dass man eine Seelenwanderung durchläuft, dann frage ich mich eigentlich, warum man eigentlich nach wie vor diesem Egoismus eigentlich nachlebt, statt eigentlich der weiteren Denkweise, sich für das nächste Leben hier eine schönere Basis aufzubauen.
Ja. Es gibt halt, weiß Gott, genügend Menschen, vor allem dann eben auch oft aus der Wissenschaft, aus der sogenannten Naturwissenschaft, die es eben eigentlich ablehnen, dass solche geistigen Dinge überhaupt existieren. Das sind alles dann nur Vorgänge der Chemie und so weiter, kann man alles so erklären. Da braucht man keinen Geist zu bemühen. Solange halt diese Denkweise einen beherrscht, wird man wohl kaum zu anderen Ufern kommen. Das steht eigentlich der Entwicklung entgegen. Schön zu sehen ist aber immerhin, wenn man sich in der Naturwissenschaft umschaut, die großen Naturwissenschaftler waren alle in irgendwo einer Weise gläubige Menschen, die annahmen, dass es eben diesen Hintergrund gibt. Also eine Schöpfungskraft, die das ganze Universum geschaffen hat und uns damit nicht. Niels Bohr zum Beispiel.
Einstein, ja.
Einstein. Alle großen Geister sind auch zum Schluss gekommen, es geht eigentlich gar nicht, ohne dass es da im Hintergrund noch etwas geben müsste. Nicht wahr?
Nur schade, wird nicht viel mehr über diese Aussage von diesen großen Menschen eigentlich jetzt noch weiter philosophiert.
Ja.
Weil das ist irgendwie auf die Seite geschoben. Die Wirklichkeit ist so, wie wir sie sehen. Was wir glauben zu sehen, ja. Richtig. Und darauf baut sich letztendlich auch das ganze Leid der ganzen Erde ab und auch von uns Menschen da drin. Aber wenn wir diese Denkweise ändern würden, dass diese Seelenwandlung wirklich stattfindet, dann ist ja eigentlich die Frage, was ist der Sinn meiner Seele in dieser Inkarnation?
Ja.
Und wenn ich mir diese Frage stelle, was kann ich eigentlich mitnehmen zur nächsten
Inkarnation?
Dann hätte ich doch den Fokus richten.
Zweifellos, wir sind immer wieder in einer neuen Erfahrung drin und die Erfahrung haben wir erstens mal selbst gewählt, als wir noch im Zustand waren, als wir nicht durch die fünf Sinne eingeschränkt wurden, haben wir gewählt, was für eine nächste Existenz wir führen möchten. Da kann ich selbst, das ist im Bereich des freien Willens, kann ich selbst auslesen. Ich kann mir ein Leben im Liegestuhl wünschen, wenn ich das für angebracht halte. Nur dieses Leben hat nichts mehr mit Entwicklung zu tun. Wenn ich rundum glücklich bin, was mache ich? Wäre ja blöd, wenn ich da was verändere. Ich will ja mein Glück nicht zerstören. Wir brauchen eigentlich, was ja der Buddhismus eben immer wieder sagt, das Leid und die Schicksalsschläge und die Fußtritte des Schicksals eigentlich, um uns zu entwickeln, damit wir überhaupt merken, ach, ja, das ist noch nicht ganz alles im Reinen, da müsste ich irgendetwas verändern, damit ich überhaupt weiterkomme. Das wäre eben die Entwicklung. Und so hat jede Existenz, jede Erfahrung, die wir da machen, wieder ihren eigenen Charakter und weist uns auf Unvollkommenheiten in unserem Gesamtwesen hin, die wir eben noch entwickeln können, mit denen wir uns auseinandersetzen können in dieser Existenz.
Ich hatte mal einen Herr da, wo sehr viele Sterbebegleitungen macht.
Ja, ja.
Und er hat mir gesagt, wenn er sich mit den Leuten unterhält, sagen sehr viele Menschen, ich hätte viel, viel lieber, viel mehr gelebt,
ja,
hätte viel mehr das Leben genossen und mich viel, viel weniger reich in Plänen, Zielen und Ängsten verloren. Weil mitnehmen, erst im Sterbebett merkst du eigentlich, dass du überhaupt nichts von dem Reichtum mitnehmen kannst, außer dein eigenes persönliches Seelenreichtum.
Das ist richtig, ja. Und eine Aussage in dem Zusammenhang auch mit Leuten, die soeben befragt wurden, was würden sie anders machen, wenn sie nochmal jung wären und so weiter. Eine Aussage, die mich erstaunt hat, aber die an sich richtig ist. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde lieber mehr Fehler machen. Noch dahinter steckt ja eigentlich eben die Überzeugung, dass wir aus den Fehlern eben lernen, dass wir nur daraus uns weiterentwickeln. Mhm. Wenn alles immer rund läuft, wo bleibt da die Entwicklung? Nirgends. Entwicklung. Wir haben das Gnosch im Vaterkörbli.
Ja, das ist die Schweizer.
Sagt man im Schweizerdeutschen, nicht wahr? Also wir sind verwickelt, wir sind verrückt. Mhm. Verrückt. nicht in der Mitte, nicht wahr? Und dahin müssten wir uns ja entwickeln, dass wir zu dieser Mitte finden. Dann kommen wir der letzten Wahrheit, also unserer letzten Bestimmung eigentlich, kommen wir am nächsten wieder. Und das können wir nur durch Erfahrung. Rein übers Philosophieren passiert da nichts.
Also dieses Thema Reinkarnation oder eben Seelenwanderung, in mir drin ist eine Wahrheit. Und ich weiß das. Ich muss da nicht daran glauben. Es ist ein inneres Wissen in mir drin. Und dann, wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, stelle ich einfach fest, dass sie sehr stark nicht hier heraus es wissen, sondern hier oben es glauben möchten.
Richtig, ja.
Mein Vater eben. War auch so ein Beispiel. Er möchte es ja gerne, aber...
Wenn sich dein Bewusstsein bereits so weit erweitert hat, dass du dieses spürst in deinem Innern, dass da ein Grundstein ist, eine Quelle, aus der du kommst und die sich manifestiert in verschiedenen Formen. Wenn dieses Bewusstsein sich bereit, wenn du das zulässt überhaupt, dann bist du sicher auf dem Weg einer Entwicklung. Und wenn du halt abblockst und sagst, gib nur, was ich verstehe, dann ist das eine starke Einschränkung, die eben der Entwicklung entgegenspricht.
Ja, und auch die Leute können kaum was erklären, wie ein Telefon funktioniert und weiß Gott was alles.
Richtig,
das ist dann wieder eine Scheinheiligkeit. Oder?
Ja, eben. Also sie geben sich keine Rechenschaft, dass sie so und so vieles einfach akzeptieren und nicht hinterfragen, aber bei anderen Dingen wieder ein Fragezeichen machen. Zum Beispiel im Christentum hören wir ja in der Kirche von der Auferstehung Christi. Ich kenne eigentlich niemanden, der schon jemanden gesehen hat, der auferstanden ist von den Toten. Mhm. Das wird so übermittelt. Man sagt, ja, wird schon so sein. Aber hat dann andererseits wieder Mühe, gewisse Dinge anzunehmen, die eigentlich noch viel weniger weit gehen aus einer Auferstehung von den Toten. Nicht wahr? Aber da sträubt sich dann unser Verstand dagegen, einfach aus der Rationalität heraus, aus unserem Kopfdenken heraus, weil wir gar nicht fähig sind, eben auch das Herz mit einzubeziehen und die Intuition vor allem eben zu spüren, was da ist.
Weißt du, was uns heutzutage wahrscheinlich auch wirklich konträr entgegen diese Entwicklung läuft, ist wahrscheinlich der Druck, immer alles schnell, schnell, schnell machen zu müssen, die Hektik, keine Zeit zu haben.
Das ist richtig.
Aber diese Gespräche, wie wir sie jetzt führen, die führen wir, weil wir Zeit haben dazu.
Das ist richtig. Eben, also dieser Zeitdruck, der ist nicht von Gutem. Wir haben auch daneben viele Menschen, die auch sich wirklich entwickeln möchten, haben das Gefühl, das muss alles jetzt geschehen, in dieser einen Existenz oder Erfahrung, wie ich das lieber nenne. Das ist natürlich ein bisschen verrückt, nicht wahr? Weil diese eine Existenz ist in der Entwicklung einer Seele ein Fingerschnippen, nicht? Ein kurzer Augenblick. Und alles in diesen Augenblick hineinzupacken, das ist schon auch ein bisschen vermessen. Nicht? Wir müssen die Größe haben, uns Zeit zu geben und nicht zu verurteilen, wenn wir eben Fehler machen. Das gehört zum Menschsein, das gehört zum Lernprozess. Nur durch die Fehler können wir lernen.
Und ich glaube auch auf diesem Weg hindurch wieder ein Fehler, was kein Fehler ist, aber einfach eine Erfahrung, ist einfach ein temporäres Verlieren des Bodens unter den Füßen. Sondern man bewegt sich dann wirklich nur noch hier oben im Kopf, im Geistigen.
Richtig.
Und verliert eigentlich das Bewusstsein zur Materie. Der Körper ist nun mal auch eine Materie.
Richtig, aber die Leute, die so abgehoben sind, die werden dann schon auch mit der Realität, der sogenannten Realität, wieder konfrontiert. Die kommen dann schon mal wieder runter durch Schicksalsschläge einfach. Wenn sie sehen müssen, meine Vorstellung ist ja wunderschön, aber irgendwo nicht mehr kompatibel mit dem, was sie hier im Hier und Jetzt abspielt. Nicht? Dann ist man gehalten, vielleicht wieder ein bisschen zurückzukommen und zu schauen, was es noch gibt. Ich denke, geht wahrscheinlich jedem Menschen so. Ich empfinde diese Entwicklung auch irgendwie wie eine Pendelbewegung, nicht wahr? Wir suchen eigentlich die Mitte. Das Pendel schlägt aus nach links und rechts. Und so habe ich das in meinem Leben auch empfunden. Man kommt von einem Extrem ins andere. Dann will man sich wieder ganz der geistigen Welt widmen, bis der Moment kommt, wo man sich sagt, also wo ich mir dann sagen musste, rutschen mir doch alle den Buckel runter, jetzt habe ich genug davon. Dann kommt man wieder in die Gegenbewegung bis zum anderen Extrem und sagt, es fehlt mir irgendwas, ich muss da wieder in der... So geht das immer hin und her. Und ich stelle mir vor, wünsche mir, dass dies ich nicht immer zu unterst am Pendel bin, sondern dass das so langsam weiter hinaufgeht. Dann wird der Ausschlag auch immer geringer, bis wir dann schlussendlich mal in der Mitte sind.
Ja, das wünschen wir uns ja alle. Aber, weißt du, je weniger das Pendel ausschlägt, desto weniger steckst du im Leben.
Das.
Und wenn es nicht mehr ausschlägt, bist du tot.
Also, das sehe ich schon ein bisschen anders.
Ach komm, das war doch jetzt so eine philosophische, abgeschlossene Sache.
Ja, das muss ja nicht unbedingt. Dann bist du in dem, was man im Fernen Osten das Nirvana nennt. Die völlige Leere, die eigentlich völlige Fülle ist, die absolute Fülle. Nicht? Also wenn ich das einfach mit Tod gleichsetze,
Eine
Beschränkung,
die
mir
recht.
Zu weit geht.
Man kann es zweiseitig anschauen. Ja. Entweder sind die Ausschläge letztendlich nicht mehr da, weil du das durchlebt hast und du hast deine Mitte. Oder du hast auch so ein eingeschränktes Leben, wo du eigentlich dich überhaupt nicht mehr bewegst, damit überhaupt nichts passiert. Und dann bist du ja nur noch wirklich ein Herzschlag vom eigentlichen nächsten Inkarnationen.
Das wäre Stillstand. Nicht, das
Stillstand.
Das entspricht eigentlich überhaupt nicht dieser Auffassung, dass wir eben ewig leben eigentlich, dass die Seele unsterblich ist, dass es da weitergeht. Aber eben, ich kann zu diesem Nullpunkt kommen und diesen Nullpunkt erfassen als die absolute Fülle. Mhm. Dann bin ich nicht mehr eingeschränkt durch alle möglichen Ismen, sondern dann bin ich dort, wo ich eigentlich hingehöre, wieder am Ursprung, wo ich herkomme. Nicht?
Es ist jetzt irgendwie traurig, dass die Sendezeit durch ist, weil ich bin sogar drin in diesem Thema und würde noch gern weitermachen, aber lass uns einfach ein anderes Thema wählen und an dieser Stelle weitergehen. Ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Immer wieder eine große Bereicherung, mit dir reden zu dürfen. Und, weil man kann nicht mit allen Menschen so tiefsinnige philosophische Gespräche machen. Und ich finde es doch, es tut einfach gut. Und ich hoffe Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, tun solche Seelenbaumeln, solche philosophischen Sichtweisen einfach auch gut. Es ist Futter für unsere Seele und das war auch das Ziel von diesem Sendeformat, wo es darum geht, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, es einfach zu erkennen, wohin die Reise von Ihnen oder von mir oder von meinem Gast hingehen darf. Es muss nicht, es darf alles und alles, jeder Weg ist gut, aber es ein bisschen zu verstehen, dass wir eigentlich die Mitte suchen, dass diese Ausschläge immer weniger und geringer werden und wir eben diese Erleuchtung oder dieses Nirvana finden dürfen. Das war das Ziel der Sendung. Ganz herzlichen Dank, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.